Herzlich willkommen beim Finanzpodcast Was ist wenn? Mein Name ist Stefan Ferstl, ich bin Geschäftsführer und Chief Investment Officer der Privatconsult Vermögensverwaltung in Wien. Mein ständiger Gesprächspartner in diesem Podcast ist Dr. Manfred Drennig, Eigentümer der Privatconsult und einer der erfahrensten Köpfe der österreichischen Veranlagungsszene mit jahrzehntelanger Erfahrung in führenden Positionen des österreichischen Bank- und Finanzwesens. Schön, dass Sie heute da sind. Wir starten direkt hinein. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von unserem neuen Podcast Was ist wenn? Der fragt, was quasi hinter den großen Schlagzeilen unserer Zeit für Anleger wirklich auf dem Spiel steht. Unser Motto heute lautet, die Fakten kennt jeder, aber die Folgen kennt nicht jeder. Aber auf der anderen Seite, wer die Folgen besser kennt, der veranlagt auch besser. Mein Name, ich darf mich kurz vorstellen, ist Stefan Ferstl und ich freue mich, Sie heute zu unserer Premierenfolge begrüßen zu dürfen. Die Idee für diesen Podcast ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn ein Thema die Weltwirtschaft bewegt und Fragen aufwirft, dann melden wir uns einfach mit einer neuen Folge und fragen, was es für Anlegerinnen und Anleger bedeutet. Nicht in festen wöchentlichen Sendeterminen, sondern einfach dann, wenn es was Wesentliches zu sagen gibt. Es geht nicht um Schlagzeilen, sondern es geht um Zusammenhänge. Nicht Pauschalurteile, sondern eine differenzierte Analyse wird Sie heute bei uns hier erwarten. Also genau dort in Wirklichkeit, wo die Tagespresse aufhört, da fangen wir mit unserem Podcast an. Mein ständiger Gesprächspartner in diesem Podcast ist Dr. Manfred Drennig, den ich sehr herzlich begrüße heute. Dr. Drennig wird in jeder Folge mit einem konkreten Thema auf uns zukommen und mit der Erfahrung und dem analytischen Blick von einem Investmentprofi, der seit Jahrzehnten den Wechselwirkungen zwischen Weltgeschehen und Kapitalmarkt nachspürt. Dr. Drennig, vielen Dank nochmal, dass Sie heute auch dabei sind.
Sehr gerne, Herr Ferstl. Und ich freue mich schon auf die Folgen, die vor uns liegen, denn die Themen werden uns nach Lage der Dinge sicher nicht ausstehen.
Ein kurzer Hinweis vor Beginn unseres Podcasts. Die im Podcast besprochenen Wertpapiere stellen keine spezifischen Anlage- oder Kaufempfehlungen dar. Die Moderatoren und Privatconsult haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Für die erste Folge haben wir uns ein Thema vorgenommen, das gerade jeden beschäftigt und das gleichzeitig wie ein Lehrstück für das ist, was dieser Podcast leisten möchte. Es geht um die Straße von Hormuz, jene Meerenge zwischen dem Iran und der arabischen Halbinsel, durch die normalerweise ein erheblicher Anteil des Weltöls und Erdgas transportiert wird. Die jüngsten Schlagzeilen wirken auf den ersten Blick beruhigend. Präsident Trump hat verkündet, dass sich die USA und der Iran auf einen Friedensrahmen geeinigt haben. Mit der formellen Unterzeichnung soll auch die Straße von Hormuz nach Monaten der Sperre wieder geöffnet werden. Viele werden also denken, Krise vorbei, Thema abgehakt. Aber Dr. Drennig, Sie sagen, das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte. Die eigentlichen Folgen für die Wirtschaft und für Anleger reichen viel weiter und werden uns noch Monate begleiten.
Genau das ist das Problem. Denn die Folgen reichen in Branchen hinein, an die man kaum denkt, die aber wichtig sind, wenn man selber richtig veranlagen will.
Genau, und dort wollen wir heute gemeinsam hin. Deswegen fragen wir uns jetzt einmal im Teil 1 unseres Podcasts, warum die Straße von Hormuz überhaupt so besonders ist. Vielleicht können Sie, Herr Doktor, mal kurz erklären, warum diese Straße so eine besondere Bedeutung hat.
Die Straße von Hormuz ist für den Schiffsverkehr eine geografische Engstelle, durch die bisher ein Fünftel des weltweiten Bedarfs an Öl und Erdgas aus arabischen Ländern in die ganze Welt transportiert worden ist. Das ist eine enorme Konzentration. Man muss sich vorstellen, dass ein einziger Seeweg, eben an der engsten Stelle nur wenige Kilometer breit, einen so großen Anteil an der Weltenergieversorgung trägt. dann versteht man gleich, warum eine Sperre dieser Straße nicht nur regionale Bedeutung hat, sondern Bedeutung für die ganze Welt.
Das heißt, die unmittelbarsten Folgen sind aber in der Tat sofort sichtbar.
Genau das ist es. Wir sehen Preissteigerungen bei Öl und Gas, bei Diesel und Benzin. Flughäfen und Fluggesellschaften warten vor Engpässen bei Kerosin. Das ist der Treibstoff für Flugzeuge. Das wirkt sich auf Fahrtkosten aus, auf die Flugkosten, auf die Kosten der Logistik. Das heißt, jedes Gut, das transportiert wurde bisher durch die Straße und jetzt über Umwege transportiert werden muss, wird teurer. Und natürlich alle Unternehmen, die im Produktionsprozess Hitze brauchen, die mit Energie erzeugt wird, also beispielsweise die Stahlindustrie und auch die Erzeuger von Baumaterial, haben Probleme durch diese Einschränkungen in der Straße von Hormus.
Aber wir haben ja in ein paar Gesprächen ja schon vorher erörtert, dass das in Wirklichkeit nur die Oberfläche ist und dass es auch nicht nur um die Sperre selbst geht, sondern da ist durchaus noch was anderes im Hintergrund.
Das ist ein wichtiger Punkt, der in der Diskussion vernachlässigt wird. Die Sperre selber könnte politisch in wenigen Tagen beendet sein, wenn auf beiden Seiten ein genügend guter Wille vorhanden wäre. Selbst dann dauert es noch ein paar Wochen bis zur Normalisierung der Versorgung und damit auch zur Normalisierung der Preise. Aber es sind ja in der Zwischenzeit jede Menge wichtige Produktionsanlagen auch durch Raketen zerstört worden und das in der ganzen Region und das für die unterschiedlichsten Produkte. Und diese Zerstörungen lassen sich nicht so schnell reparieren. Da werden Monate ins Land gehen, in manchen Fällen sogar über ein Jahr. Und so lange drohen eben Störungen der Lieferketten in den unterschiedlichsten industriellen und agrarischen Produktionsbereichen und das in der ganzen Welt. Oder kurz und knapp, selbst wenn morgen wieder Schiffe fahren, sind wir noch lange nicht wieder dort, wo wir gewesen sind.
Das ist schon ein sehr interessanter Punkt, weil ich glaube, dass viele Anleger das gar nicht so am Schirm haben, was da im Hintergrund alles noch passiert. Und das bringt mich schon zum Teil 2 unseres heutigen Podcasts, nämlich das Thema Düngemittel, Kunststoffe und wie sich das vielleicht sogar auf ein Spielzeugregal in Österreich auswirken kann. Jetzt konkret, was hat die Sperre der Straße von Hormus tatsächlich mit Düngemitteln zu tun?
Ich habe bereits erwähnt, dass ein volles Fünftel der Erdöl- und Erdgasvorräte dieser Erde durch diese Straße transportiert worden ist. Bei Düngemitteln ist ein volles Drittel der weltweiten Düngemittel bzw. der Vorprodukte für Düngemittel wie Ammoniak und Harnstoff, die ebenfalls bisher in der Region erzeugt und durch diese Straße transportiert worden sind. Und davon wird jetzt eine gute Weile weniger produziert. Zu den wichtigsten anderen Versorgern des Weltmarktes mit Düngemitteln gehört übrigens Russland.
Also ein Drittel der Weltversorgung für Düngemittel, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist ein volles Drittel. Es gibt eine Studie der Weltbank, die vor kurzem veröffentlicht worden ist, und die schätzt, dass die weltweiten Düngemittelpreise um gut 30% steigen werden. Diese Kosten werden letztlich beim Konsumenten hängen bleiben, falls er sich das überhaupt leisten kann. Die Weltbank befürchtet, dass Millionen Menschen dadurch und durch knappere und teurere Ernten ernste Ernährungsprobleme bekommen werden. Manche Experten schätzen sogar, dass bis zu 80% des weltweiten Ackerbaus zumindest in Form von Preissteigerungen, wenn nicht auch in Form von Ernterückgängen betroffen sein werden.
Ja, das ist aber jetzt schon eine sehr ernste Konsequenz, die mit der eigentlichen Schlagzeile Ölpreis steigt nichts mehr zu tun hat.
Das ist es. Die Düngemittelpreise schlagen mit zeitlicher Verzögerung überall auf die Lebensmittelpreise durch. Und zwar weltweit, also auch bei uns in Österreich, in Deutschland und in ganz Europa. Und sie werden auch an Lebensmittelkonzernen wie beispielsweise Nestle und Unilever nicht spurlos vorbeigehen.
Und das trifft schlussendlich die Konsumenten in einer derzeit sowieso angespannten Situation.
Richtig. Die Konsumenten sind durch die schwache Konjunkturentwicklung ohnedies schon getroffen. Die Reallöhne sind in vielen Ländern seit Jahren unter Druck. Jetzt kommt zu dieser bestehenden Belastung noch ein deutlicher Schub bei den Lebensmittelpreisen, zusätzlich zu den höheren Heiz- und Fahrkosten. Das heißt im Effekt weniger verfügbares Einkommen für alles andere. Und das ist in einer Phase der Fall, in der die Staaten wegen ihrer tristen Budgetlage ohne dies bei Transferleistungen und bei Subventionen den Sparstift ansetzen müssen.
Und das wiederum trifft Unternehmen, die vom Konsum abhängen.
Genau diese Kette von Folgewirkungen ist es, die man als Anleger berücksichtigen muss. Wenn die Lebensmittelpreise steigen, geben die Haushalte weniger aus für Bekleidung, für Restaurantbesuche, für Elektronik, für Urlaube, für Autos. Das heißt, es gibt eine Reihe von Betroffenen, Händler, Konsumgüterhersteller, Tourismusbetriebe, Gastronomie. Alle diese Branchen werden das spüren. Eine Krise an der Straße von Hormuz, wie wir sie heute haben, endet über den Umweg Energiekosten und Düngemittel und Lebensmittel, am Ende auch bei einem Modehändler in Wien oder einem Gastronomiebetrieb in Salzburg und weiß Gott wo überall sonst noch.
Das ist aber eine Kette, die man als Anleger so sicher nicht am Schirm hat.
Ja, aber diese Kette ist real und sie wichtig. Wer also Aktien aus dem Konsumbereich hält, sollte sich dessen bewusst sein. Diese Werte stehen jetzt unter doppeltem Druck. Erstens den Preisschub bei Grundnahrungsmitteln und bei einer Reihe weiterer Rohstoffe. Unilever hat beispielsweise kürzlich einen konzernweiten Aufnahmestopp für Mitarbeiter verhängt. Das ist auch ein Zeichen für besondere Wachstumsperspektiven. Das ist eine der zahlreichen Folgewirkungen, die eben leider häufig übersehen werden.
Bleiben wir aber vielleicht noch kurz bei dieser Verkettung. Was kommt nach den Düngemitteln in der unmittelbaren Wirkung?
Wir haben Wirkungen in Bereichen, an die keiner denkt. Es gibt zum Beispiel eine bestimmte Form von besonders qualifizierten Einweghandschuhen. Der Iran-Krieg treibt derzeit auch die Preise von Einwegprodukten, also von simplen Handschuhen im Gesundheitswesen, hoch. Und wir haben eine ganz andere Stoffe, über die sonst kaum geredet wird. Nehmen wir beispielsweise Naphtha. Naphtha ist eigentlich nichts anderes als Erdöl, in dem eben kein Paraffin enthalten ist. Aber auch dessen Produktion ist betroffen und Naphtha ist wegen dieser besonderen Eigenschaften Ausgangsmaterial für verschiedene pharmazeutische und sogar auch für kosmetische Produkte. Es ist überhaupt problematisch, nur allgemein von Erdöl zu reden. Es gibt unterschiedliche Qualitäten mit unterschiedlichen Beimengungen, schon von der Geologie her, wie beispielsweise Schwefel. Gerade deshalb ist aber Erdöl auch Rohmaterial für die unterschiedlichsten Kunststoffe. Bestimmte Petroleumderivate braucht man beispielsweise für Klebstoffe oder für die Erzeugung von Polypropylen und Polyethylen. Beides sind Materialien für Verpackungen, für Behälter und für viele Haushaltsgegenstände und für Spielzeugmaterial wie beispielsweise für Lego. Japan hat gemeldet, dass bereits im März, also schon wenige Wochen nach Beginn der Krise, die Produktion von Polypropylen um 15% und die von Polyethylen um 27% zurückgegangen ist. Die haben beispielsweise das praktische Problem, dass die bunte Verpackung von Kunststoffsatteln, in denen Zuckerln drin sind, nur mehr einfärbig gestaltet werden kann, weil die Farben fehlen.
Es liest man in den allgemeinen Wirtschaftsnachrichten aber nicht wirklich.
Ja, aber sie kommen recht rasch beim Konsumenten an. Nehmen wir einmal ein österreichisches Beispiel. Der Hersteller dieser Dreh- und Trinkflaschen, die bei Kindern in Österreich recht beliebt sind, hat schon angekündigt, dass ihm die Vorräte für die Produktion bald ausstehen könnten.
Das heißt, die Hormuz-Krise endet am Regal für Trinkflaschen in einem österreichischen Supermarkt.
Ja. Wir haben hier eine Kaskade vor uns, deren Zusammenhang und deren Ursachen einfach so wenig gesehen werden, die aber bei leeren Regalen enden können. Wir haben Lieferschwierigkeiten in einer Reihe von Bereichen. Und wenn dann ein Konsument vor dem leeren Regal steht, denkt er sich, na, Pech gehabt, nächstes Mal geht's besser. Er denkt aber nicht an Hormus.
Also an der Stelle muss ich ja doch irgendwie eine kritische Frage stellen. Wir haben jetzt über Trinkflaschen gesprochen und auch über Spielzeug, aber in Wirklichkeit reden wir über globale Krise mit Hungerfolgen. Ist die Anekdote nicht vielleicht etwas verharmlosend?
Ja, es ist auch nur eine Anekdote, die beleuchten soll, wie vielfältig die Auswirkungen sind. Aber es geht natürlich nicht um eine Trinkflasche. Es geht darum, dass wir also hier an einem Beispiel sehen können, dass es Zusammenhänge gibt, an die keiner denkt. Eine Trinkflasche in Österreich hängt beispielsweise mit einem Ammoniakwerk in der Golfregion zusammen. Und eben deshalb ist diese Krise nicht weit weg, sondern sie kommt bei uns an und sie wird noch stärker ankommen, als es bisher schon der Fall gewesen ist.
Jetzt haben wir einen Teil dieser Dinge beleuchtet, die man vielleicht so in den Nachrichten noch nicht gehört hat. Aber jetzt wird es vielleicht ganz interessant. Unsichtbare Stoffe, Helium und Polyphenylether, das sind ja auch wieder Dinge, die man so jetzt nicht unmittelbar überall liest, aber das sind auch Spezialstoffe, die da unmittelbar betroffen sind von dieser Krise.
Ich will das anhand von Beispielen konkretisieren. Helium ist ein Nebenprodukt der Erdgasgewinnung. Wer denkt schon an Helium außer bei Luftballonen? Helium wird aber in einer Vielzahl von Branchen benötigt. In der Medizintechnik, in der Luft- und in der Raumfahrt und übrigens ganz wichtig auch in der Produktion von Chips zur Kühlung und zur Fehlerkontrolle. Ohne Helium wird praktisch kein moderner Chip produziert. Helium zählt deshalb sowohl für die USA als auch für Europa zu den strategisch wichtigen Rohstoffen.
Wer produziert jetzt das Helium?
Zu den wichtigsten Produzenten der Welt hat bisher Katar gezählt. Und der drittwichtigste Produzent, damit kommen wir erneut zu einer strittigen Pointe, ist Russland. Sie sehen das geopolitische Problem. Ein guter Teil der Produktionsanlagen in Katar ist bereits zerstört worden. Die Folgewirkungen dieses Ausfalls sind derzeit nicht genau zu überblicken, aber sie sind sicher nicht zu unterschätzen.
Das ist schon eine durchaus bemerkenswerte Verbindung, weil wenn man jetzt an den ganzen KI-Boom denkt, von dem alle reden, dann hängt der am Ende an Chips und Chips wiederum hängen am Helium aus Katar. Ja, das hätte man vielleicht vor einem halben Jahr auch noch nicht so gesehen.
So ist es. Und daher sind wir bei einer Konsequenz, die viele Anleger noch nicht auf dem Schirm haben. Man hat derzeit noch keinen Überblick darüber, wie lange die Lager der derzeit maßgeblichen Chip-Produzenten reichen, um die Produktion überhaupt aufrechtzuerhalten. Die derzeit ziemlich hohen Produktions- und Absatzerwartungen der meisten Chip-Produzenten könnten sich aber aus diesem Grund als stark übertrieben erweisen. Nicht wegen fehlender Nachfrage, davon gibt es reichlich, sondern wegen fehlendes Materials für wichtige Produktionsteile. Die Nachfrage nach KI ist riesig, in den Aktienkursen sieht man das und am Ende hängt vieles an einem Edelgas, das eine Endstelle im Persischen Golf passieren muss und das bisher zu einem guten Teil produziert worden ist. Das ist eine verdeckte Abhängigkeit, die in der Gesamtschau die Verwundbarkeit der Lieferketten zeigt. Und ich will ein zweites Beispiel auch bringen, das ist Polyphenylether. Das ist auch ein Stoff, an den niemand denkt. Er isoliert elektrisch und nimmt kaum Feuchtigkeit auf. Das heißt aber, dass er wegen dieser Eigenschaften in einer Vielzahl von Elektrogeräten verwendet wird. Die Hauptproduktionsanlagen dafür in Saudi-Arabien sind ebenfalls bereits zerstört worden. Die Konsequenz war beispielsweise, dass ein Produzent dieses Stoffes, der von diesen Ausfällen nicht betroffen ist, nämlich die Firma Kolon in Südkorea, allseits sich extrem gestiegener Nachfrage erfreut und die Aktien dieses Lieferanten sind allein im April bereits um 30% gestiegen. Das ist das praktische Marktgeschehen. Wer einen ausgefallenen Konkurrenten ersetzen kann, profitiert binnen kurzer Zeit.
Das heißt, der gleiche Schock erzeugt Gewinner und Verlierer.
Genau das ist es, was für Anleger so wichtig zu verstehen ist.
Gehen wir jetzt auf ein Bild ein, das wir uns alle vor Augen führen können, wenn wir die A2 nach Süden fahren und bei Wiener Neudorf vorbeikommen. Herr Doktor, Sie haben ja vor unserem Gespräch ein Beispiel genannt, das mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen hat. Es geht um etwas, was wir alle sehen können, wenn man durchaus aufmerksam ist und die A2 in den Süden fährt. Was war das?
Ja, ich glaube, es ist ganz interessant, in der Praxis zu sehen, was man aus den Nachrichten nicht sieht. Und man muss nicht tief in Statistiken graben. Man kann beispielsweise mit eigenen Augen zuschauen, was sich abgespielt hat neben der Südautobahn bei Wiener Neudorf. Beim Walter Business Park ist in den vergangenen Monaten stets eine riesige Menge von Containern gestapelt gewesen. Ab der Straße von Hormus hat sich das radikal geändert. Aktuell sieht man kaum irgendwelche Container. Die sind derzeit auf den Weltmeeren irgendwo unterwegs, beziehungsweise durch die Straße oder durch die Endstelle bei der Straße von Hormus gesperrt. Sie stauen sich aber nicht bei uns, sondern im Transport weltweit.
Es klingt aber zunächst ein bisschen paradox, weil man würde ja eigentlich erwarten, dass sich Container in einer Lieferkrise eher stauen.
Ja, es ist so, dass derzeit so viele Transporte schlicht und einfach blockiert sind und die Container daher gar nicht erst bei uns ankommen. Und viele Transporte, die aus Asien stammen und eigentlich diese Straße gar nicht passieren müssen, nehmen jetzt den endlosen Umweg um Afrika herum. Das bedeutet zusätzliche Wochen Fahrzeit, zusätzlichen Treibstoffverbrauch, zusätzliche Personalkosten und am Ende mehr Kosten bei allen möglichen Gütern und weniger Container als sonst und das deutlich später.
Das heißt, das leere Containerfeld an der Südautobahn ist im Grunde, kann man sagen, ein Indikator für die globale Lage.
Es ist ein recht origineller Indikator und jeder kann ihn selbst beobachten, wenn er die nächste Fahrt Richtung Süden an diesem Walter Business Park vorbei macht. Und das entscheidend Kritische ist, es gibt derzeit gar keinen umfassenden Überblick darüber, was alles an Transporten beeinträchtigt ist. Wir reden ja nicht nur von Öl, Gas, Düngemittel und Helium, wir reden von allen Gütern, die normalerweise auf diesen Routen unterwegs sind. Maschinen, Textilien, Elektronik, Ersatzteile, Lebensmittel, Konsumgüter. Die Aufzählung hört ja fast nicht mehr auf. Und wir werden bei praktisch allen diesen Gütern früher oder später mit Preiserhöhungen rechnen müssen, allein schon aufgrund der gestiegenen Transportkosten.
Was bedeutet das jetzt für Anleger ganz konkret?
Es bedeutet zweierlei. Erstens, die Inflation, die jetzt anrollt, dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben nicht nur ein Energiepreisthema und wir haben nicht nur ein Lebensmittelthema. Es ist ein allgemeines Transportkostenthema, das praktisch jede Branche berührt, die international beschafft. Nach einer aktuellen Umfrage des Deutschen IFO-Institutes, das sich mit Konjunkturforschung befasst, sehen sich derzeit nicht weniger als ein Drittel aller deutschen Industriebetriebe von Lieferschwierigkeiten betroffen. Wir sollten nicht glauben, dass das in Österreich anders ist. Und zweitens haben Unternehmen, die ihre Lieferketten kurz und regional aufgestellt haben, jetzt im Moment Vorteile gegenüber denen, die global einkaufen. Das ist eine Strukturveränderung, die einige Zeit anhalten wird und auf die Anleger achten sollten, wenn sie aktuelle Quartalsberichte lesen.
Im nächsten Teil unseres Podcasts stellen wir uns die Frage, warum man Öl nicht einfach woanders kauft. Warum, Herr Doktor, ist es so schwierig, dass man da einfach umschwenkt oder einfach nicht umschwenkt und sich das Öl in anderen Ländern besorgt?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Erdöl vom Golf kann nicht einfach durch Öl von woanders ersetzt werden. Erdöl ist schon allein wegen des je nach Förderort unterschiedlichen Gehalts an Nebenstoffen, Schwefel ist ja nur einer davon, kein einheitlicher Stoff. Aber die meisten Raffinerien sind auf ganz bestimmte Sorten Erdöl spezialisiert. Eine Raffinerie, die Erdöl aus dem Golf weiterverarbeiten kann, kann deswegen nicht automatisch auch Erdöl aus den Vereinigten Staaten weiterverarbeiten. Die Raffinerien sind spezialisiert und eine Umstellung kann Monate dauern und manchmal sogar länger.
Und das gilt vermutlich auch nicht nur für Erdöl.
Überhaupt nicht. Bei Spezialchemikalien wie Polyphenylether ist die Substitution oft noch schwieriger, weil weltweit nur eine Handvoll Hersteller überhaupt produzieren können. Bei Helium gibt es kurzfristig außer in Russland fast keinen Ersatz. Man kann einfach nicht mehr produzieren, und zwar deshalb, weil es vor allem als Nebenprodukt der Erdgasförderung anfällt. Und selbst wenn andere Lieferanten theoretisch bereitstehen, brauchen sie Zeit, um ihre Kapazitäten hochzufahren.
Das heißt, die Erholung dauert dann in Wirklichkeit länger als die Krise selbst.
Genau das ist es. Noch einmal, die Sperre kann politisch bei entsprechend gutem Willen binnen weniger Tagen beendet sein. Die Reparatur beschädigter Anlagen dauert Monate und die Wiederherstellung normaler Lieferketten dauert noch einmal so lange.
Kommen wir aber jetzt zum entscheidenden Punkt für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie sollte ein Anleger jetzt auf diese Entwicklungen reagieren?
Bisher reagieren vor allem Optimisten, indem sie die Aktien von Öl- und Gasfirmen weltweit kaufen, die ihr Öl und Gas von außerhalb des Krisengebietes entweder produzieren oder beziehen. Das ist nicht falsch, aber es ist nur eine der ältesten Lehren am Aktienmarkt zu berücksichtigen. Was in der Zeitung steht, hat der Markt schon verarbeitet.
Das heißt, der naheliegende Trade ist in Wirklichkeit schon vorbei.
So ist es. Der schnellste Trade, kaufen wir Ölaktien, weil das Öl knapper wird, der ist vorüber. Die aktuelle Entwicklung verlangt eher Vorsicht auch in anderen Branchen. Ich rate zur Vorsicht, insbesondere bei Chemie- und Pharmaunternehmen. Man muss sich anschauen, ob sie in Lieferprobleme geraten könnten und wenn das nicht möglich ist, lieber entsprechende Aussagen der Unternehmen abwarten. Es gibt beispielsweise eine positive Branchenstudie von Morgan Stanley, die meint, die Versorgungsprobleme treffen die asiatischen Konzerne härter als die europäischen. Nur hilft aus den europäischen Unternehmen, die gerade in Asien neu investiert haben, ziemlich wenig.
Und was ist mit dem KI-Boom? Sie haben vorher Helium angesprochen. Wie fragil ist der?
Wir haben derzeit einen Superboom bei allem, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Aber auch da kann es Schwachstellen geben. Wegen der möglichen Knappheiten bei Helium und Polyphenylether könnte es bei einzelnen Chipsproduzenten zu unangenehmen Überraschungen kommen. Dazu kommt noch Folgendes. Allein die bisher bekannt gegebenen Investitionspläne der großen KI-Anbieter summieren sich auf über 600 Milliarden Dollar. Dafür reichen selbst die enorm gewachsenen Eigenmittel nicht aus. Solche Größenordnungen schaffen Verunsicherung. Und die nächste Herausforderung lauert in China, das schon mit DeepSeek gezeigt hat, dass es auch mit einem Bruchteil der Entwicklungschancen recht interessante Modelle entwickeln kann. Und es hängt viel davon ab, ob und inwieweit die einzelnen Produzenten ihr Vormaterial aus dem Nahen Osten oder anderswo beziehen werden und ob sie überhaupt ausreichend Vorräte für längere Unterbrechungen haben. Man muss auch hier unterscheiden. Es gibt Firmen wie beispielsweise Nvidia, die konzentrieren sich auf die Konstruktion und sind von Lieferschwierigkeiten nicht betroffen. Die Firmen aber, die dann die Konstruktion in praktische Produktion übersetzen müssen, die sind natürlich sehr wohl betroffen. Daher ist es notwendig, derzeit besonders aufmerksam gegenüber Nachrichten über Lieferketten zu sein.
Jetzt haben Sie einige Chancen skizziert, wo Anleger Geld verdienen können. Ich möchte aber da auch hier eine kritische Frage stellen. Ist es zum Teil nicht auch Spekulation auf das Leid anderer, wenn einerseits die Weltbank vor Hunger warnt und ich mir wieder überlege, welche Düngemittelaktie kaufe ich, damit ich gut Geld verdiene? Ist das nicht vielleicht sogar ein bisschen zynisch?
Das ist eine wichtige Frage und wenn man ehrlich antwortet, tut man sich schwer. Wenn ein Anleger eine Düngemittelaktie kauft, weil er hofft, dass die Lebensmittelpreise steigen, dann ist es tatsächlich ethisch problematisch. Aber das ist nicht das, worum es geht. Es geht auch darum, das eigene Vermögen zu schützen, wenn eine Krise unabhängig vom eigenen Zutun eintritt, die man selber leider in keiner Weise beeinflussen kann. Und es geht halt nun einmal auch darum, Kapital, das eigene Geld dorthin zu lenken, wo zusätzliche Produktionskapazität gebraucht wird und entsteht, weil eine andere Region ausgefallen ist. Ökonomisch gesprochen, man ersetzt die ausgefallene Versorgung und man verschlimmert sie nicht. Ich halte das für die richtige Sichtweise.
Wichtiger Punkt, aber gibt es jetzt ganz konkrete Gewinner, die Sie sehen?
Natürlich, es gibt nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner und das auch außerhalb der Ölwirtschaft. Düngemittelproduzenten, alle Produzenten von Gütern, die ihr Vormaterial nicht aus dem Nahen Osten beziehen, gehören dazu. Das ist das Muster, das ich vorhin am Beispiel von Kohlen Industries in Südkorea betroffen habe. Wer einen ausgefallenen Konkurrenten ersetzen kann, profitiert. Und Recyclingfirmen wie Aurubis oder Unternehmen der Wassertechnologie wie Veolia sind ebenfalls in einer Situation, in der die Nachfrage strukturell steigt.
Das heißt, man soll nicht eine ganze Branche meiden, sondern innerhalb der Branche entsprechend diversifizieren und differenzieren.
Exakt. Es ist nie eine ganze Branche leidet. Es sind immer Unternehmen mit ganz bestimmten Lieferketten und es sind ganz bestimmte Unternehmen, die sich leichter und schneller umstellen können als andere. Das ist Detailarbeit, das herauszufinden. Das ist nicht die schnelle Idee aus irgendeinem Patentrezept, das irgendwo publiziert wird. Aber genau in dieser Detailarbeit liegt der Mehrwert, den ein aufmerksamer Anleger gegenüber dem Marktdurchschnitt erzielen kann. Pauschalurteile sind selten klug und wir bemühen uns sehr darum, genau diese zu vermeiden.
Lieber Herr Dr. Drennig, lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss zusammenfassen, was nehmen unsere Hörer jetzt aus diesem Gespräch mit?
Ich glaube erstens einmal, die Sperre der Straße von Hormuz hat Folgen, die weit über den offensichtlichen Energiepreis hinausstehen, die von Düngemittel über Lebensmittelpreise und Konsumgüter bis hin zu Kunststoffen und Spezialchemikalien und diversen Vorprodukten aus Helium reichen. Und nicht zuletzt zu den gestiegenen Transportkosten. Wer nur auf den Ölpreis schaut, sieht nur einen Bruchteil des Bildes.
Was kann man noch sehen oder was kann man noch mitnehmen?
Wichtig ist, dass ein Ende der Sperre noch kein Ende der Probleme bedeutet. Die Sperre kann rasch beendet werden, die zerstörten Produktionsanlagen aber nicht. Substitution ist viel schwieriger, als es auf den ersten Blick ausschaut. Das bedeutet, dass die Versorgungskrise tendenziell länger und tiefer wirkt, als der Markt im ersten Schock unterstellt.
Gibt es noch einen dritten Punkt?
Dieses komplexe Problem geänderter Lieferketten und geänderter Versorgungsmöglichkeiten ist nicht nur ein Risiko, sondern es ist auch eine Chance. Vorausgesetzt, man arbeitet sich in die Details ein. Pauschale Reaktionen, beispielsweise alle Chemiewerte raus, alles Öl rein, sind selten klug. Aber wer sich die Mühe macht zu verstehen, der findet Positionen, die der Markt im ersten Schritt übersieht. Das ist der Mehrwert von genauer Information und das ist genau der Mehrwert, auf den wir mit diesem Podcast hinweisen wollen.
Wunderschönes Schlusswort, Herr Dr. Drennig. Ich danke auf jeden Fall herzlich für dieses Gespräch. Das war die erste Folge von Was ist wenn? Heute mit Dr. Manfred Drennig zur Sperre der Straße von Hormuz und ihren Folgen für Anleger und Anlegerinnen. Ich hoffe, wir konnten einen ersten Eindruck davon vermitteln, was Sie von dem Podcast erwarten dürfen. Keine Tagesnachrichten, sondern Zusammenhänge, keine pauschalen Empfehlungen, sondern differenzierte Analyse und immer mit der Frage im Kopf, was bedeutet das für mein Geld? Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bitte abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, schreiben Sie uns auch, welche Themen Sie in einer der nächsten Folgen mit Dr. Drenig besprochen haben möchten. Wir nehmen gerne diese Anregungen mit und melden uns auf jeden Fall wieder, wenn die nächste wichtige Frage an den Weltmärkten auftaucht. Bis dahin, die Fakten kennt jeder, nur die Folgen kennt meistens nicht jeder. Vielen Dank.